Ihr Lieben, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die letzte Folge Generalprobe, die ist schon eine Weile her. Das liegt daran, dass Roland und ich ja arbeiten, ganz normal, und das dann nicht immer so ganz so schnell funktioniert. Zusätzlich gibt es einfach auch noch ein paar Themen, die geklärt werden müssen, bevor so eine Folge rausgeht. Das haben wir gemacht und deswegen jetzt für euch die neue Folge und wir geloben natürlich Besserung, was die Einhaltung unserer 2-Wochen-Frist betrifft.
Es geht um Thüringen.
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, 0 Stimmen. Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Generalprobe. Wie eine Partei die Demokratie sturmreif schießen konnte.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ein Podcast von Radio OKJ. Mit Roland von Kinzel und David Simon.
Wer lässt sich mit Nazis ein?
Dass dieser Vorgang unverzeihlich ist.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, David.
Zu einer neuen Folge von Generalprobe. Diesmal nicht in Jena bei Radio OKJ und auch nicht wie beim ersten Mal am Telefon, sondern in wundervollen Studioräumen und zwar beim offenen Kanal Alex in Berlin. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ist schön hier, oder?
Das ist richtig gemütlich hier. Bei uns wird gerade draußen, das kann man aus dem Studio, aus dem Fenster sehen, eine Fernsehsendung produziert. Das ist auch mal ein ganz anderer Anblick als beim OKJ. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die offenen Kanäle untereinander da so hilfsbereit sind. Das war sehr spontan, was wir hier machen.
Das stimmt. Da draußen wird gerade ein D&D live übertragen, also so eine Art Pen and Paper. Ich glaube, das gucken wir uns nachher nochmal ganz kurz an. Ich stelle mir das lustig vor.
Ich mir auch.
Die sind auch jetzt live. Um 18 Uhr ist uns gesagt worden.
Genau.
Ich glaube, das wird eine schöne Angelegenheit. Pen and Paper, die führen zu einer Frage, Roland, die ich mir jetzt im Zusammenhang mit unserer Kemmerich-Affäre, mit der Generalprobe immer wieder gestellt habe. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen uns die zeitlichen Abläufe angeguckt, von der Landtagswahl 2019 bis zur Kemmerich-Wahl selber am 5. Februar und dann vom 5. Februar nochmal, bis Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident dann geworden ist von Thüringen. Und da ploppt natürlich immer wieder, auch damals in der Berichterstattung, die Frage auf, war das Absicht oder war das keine? Und haben da Leute gespielt und wer hat da eigentlich mit wem gespielt? Ich glaube, wir sollten heute mal versuchen, Licht in dieses Dunkel zu bringen.
Wenn wir über die Akteure in der rechten und rechtsextremen Szene in Thüringen sprechen, da gibt es ja vor allen Dingen jemanden, den wir schon in unserer ersten Folge, in der wir alle relevanten Figuren unseres kleinen Spiels hier vorgestellt haben, der ja auch bundesweit bekannt ist, nämlich Björn Höcke. Und Björn Höcke ist nicht nur Chef der AfD in Thüringen und Begründer des rechtsextremen Flügels, sondern auch einer der schärfsten politischen Extremen in der AfD. Und ob Björn Höcke jetzt der geniale Kopf ist hinter diesem ganzen Schachspiel, das Kemmerich hinterher zum Ministerpräsidenten gemacht hat und ja wirklich Staube der Republik aufgewirbelt hat und am Ende eben auch die Karriere von Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, ihre Karriere ja beendet hat. Und nicht nur ihre Karriere, also sind ja viele letzten Endes gestolpert über diese Kemmerich-Affäre. Wir hatten es von Christian Hirte, der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, auch ein CDU-Politiker, dessen Karriere dann wenige Tage nach der Kemmerich-Wahl endete, damit, dass er eben zurücktreten musste. Und es gibt noch eine Reihe mehr an Veränderungen in der Bundespolitik, die durch diese ganze Aktion hervorgerufen wurden. Und die haben sich im Nachhinein einige auf die Fahne geschrieben, diese ganzen beendeten Karrieren und diesen ganzen aufgewirbelten Staub, die im Hintergrund in dieser rechten Szene unterwegs sind. Da gibt es zum Beispiel Götz Kubitschek. Den Namen hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört. Götz Kubitschek betreibt damals das Institut für Staatspolitik. Das war eine private Plattform, die von 2000 bis 2024 bestand und die so eine Art Think Tank der neuen Rechten war. Das heißt, da haben sich viele versammelt, die im rechten und rechtsextremen Bereich eben unterwegs sind und dort ja das getan, was in Think Tanks eben gemacht wird. Da wurde viel Papier vollgeschrieben, da wurden Ideen gesammelt und da wurde überlegt, wie eine rechte Gesellschaft aussehen könnte.
Und dieses Institut für Staatspolitik hat versucht, so ein Bindeglied zu machen zwischen eigentlich bürgerlicheren Kräften in der deutschen Gesellschaft und so den im Kopf von ganz vielen Leuten wahrscheinlich auftretenden Nullerjahre Springerstiefel-Neonazis, die natürlich ganz große Teile der bürgerlichen Gesellschaft nie erreichen konnten und die jetzt über dieses Institut für Staatspolitik auf einmal einen Ort hatten, der ihre menschenverachtenden Ideen auf so ein in Anführungsstrichen pseudoseriöses Fundament gesetzt hat.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dann angefangen, das Institut für Staatspolitik zu beobachten. Im April 2020 ist das dann auch öffentlich bekannt geworden und dann ist man, vermuten wir jedenfalls, einem Verbot zuvorgekommen, indem man den Laden dann 2024 dicht gemacht hat. Die Personen, die da unterwegs sind, die gibt es natürlich immer noch und die sind natürlich immer noch vernetzt und dieses ganze sogenannte Vorfeld, so nennt man das in der Forschung, wo diese ganzen rechtsextremen Akteure, rechtspopulistischen Akteure miteinander vernetzen, das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Ideenträger für das, was in der AfD vor allen Dingen dann hinterher auch getan wird. Da geht es auch um Themensetzung sicherlich oder in erster Linie um Themensetzung, aber da geht es natürlich auch um Strategie. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob so eine Aktion wie das, was da 2020 in Thüringen gelaufen ist, vielleicht erdacht wurde in Schnellroda. Es gibt dann nach dieser Wahl eine Art Bekennerschreiben auf der Plattform Sezession im Netz. Das ist eine Zeitschrift, die vom Institut für Staatspolitik damals, heute vom Verlag Antaios betrieben wird. Und da schreibt Götz Kubitschek, der also damals wie heute eben Chef vom Verlag Antaios ist, darüber, dass das Ganze von langer Hand geplant gewesen wäre.
Das ist spannend, weil ja Götz Kubitschek als so Vordenker der neuen Rechten und intellektueller, ich will gar nicht sagen Kopf, aber zumindest intellektueller Geist der neuen Rechten, mit diesen ganzen Vorplanungen und sowas dann später ja eher weniger was zu tun gehabt haben wollte, aber es jetzt erstmal auf sich vereinnahmt, ne?
In dem Moment schon. Das ist sowieso nicht ganz trivial. Die Beziehung zwischen Götz Kubitschek und diesem Institut für Staatswissenschaft und der AfD ist durchaus durchwachsen. Es gibt immer wieder Hinwendungen und Zuwendungen und dann aber auch wieder Abwendungen von diesem Vorfeld zu der Partei. Man ringt eigentlich über Jahre damit, ob man diese Partei eigentlich unterstützen will, weil die ganze Zeit die Frage eben im Raum steht, ob das sozusagen das politische Ziel ist, das man unterstützen möchte oder ob sozusagen die reine Lehre eines rechten völkischen Denkens da nicht durchverwässert wird durch das, was die AfD tut.
Das ist ja auch immer wieder dort Thema gewesen, die Frage, ob man überhaupt so Teil eines politischen Prozesses, der als Prozess zumindest noch auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet, sein möchte oder ob es nicht Verrat an der Sache ist, wenn man, wie es eben die AfD tut oder getan hat, da den Marsch durch die Institutionen, um jetzt mal mit alten großen Worten um mich zu schmeißen, antritt. Ich finde das auch deswegen eine ganz interessante Frage, weil diese Diskussionen um das Vorfeld, gerade in der AfD, ja auch bis heute nicht aufgehört haben. Ich glaube, man kann sagen, dass Höcke einer derjenigen ist, die zum einen dieses Wort Vorfeld überhaupt offen benutzen und zum anderen auch jemand ist, der sich, ich will nicht sagen, an das Vorfeld anbietet, aber nee, doch, vielleicht sich am Ende wirklich auch an das Vorfeld anbietet und versucht, das Vorfeld zu binden. Lass uns vielleicht über diesen Begriff der Vorfeldorganisation nochmal kurz sprechen.
Diese Vorfeldorganisationen sind in der Theorie zumindest eigentlich gar nicht mal so sehr auf extreme Parteien begrenzt. Die gibt es eigentlich auch bei bürgerlichen Parteien. Es gibt ja auch in bürgerlichen Kontexten und bei den Volksparteien zum Beispiel die politischen Stiftungen, die bei denen im Umfeld unterwegs sind. Und dann gibt es aber auch sozusagen gesellschaftliche Verbündete, die mit denen unterwegs sind. Also das müssen noch nicht mal die parteipolitischen Stiftungen sein. Es können auch andere Stiftungen oder Organisationen sein, die bestimmte Ziele oder Werte teilen, wie eben diese Parteien. Und gerade deshalb ist das eben auch so schwammig und gerade deshalb sind auch die Beziehungen zwischen diesem Vorfeld und den eigentlichen machtpolitischen Akteuren immer nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Weil dass man sich, und da sind wir wieder bei so einem Punkt, den wir in der vergangenen Folge schon hatten, häufig begegnet im sehr kleinen politischen Kosmos von Thüringen. Ist ja irgendwo logisch.
Dann ist vielleicht fast die Frage, ob es so eine Vorfeldorganisation hierfür gebraucht hätte oder ob das nicht vielleicht, was uns jetzt hier zum nächsten Abschnitt in der Diskussion nach der Schuldfrage führt, auch einfach Gespräche zwischen Menschen waren, die sich halt gesehen haben, die sich halt getroffen haben, die sich unterhalten haben und die vielleicht über das ganz große Ziel gar nicht so sehr geredet haben. Wir gehen ja jetzt immer davon aus, dass da irgendwie das Mastermind namens Götz Kubitschek oder von mir aus auch irgendjemand anders dahinter steckt, der das geplant haben soll. Aber ist es vielleicht auch möglich, dass da am Ende mehrere Leute ganz unterschiedliche Interessen hatten, gar nicht so richtig gewusst haben, was sie tun und dann einfach mal dran gegangen sind und los ging's?
Ich glaube schon, dass die gewusst haben, was sie taten. Ich glaube aber auch, dass vieles hinterher konstruiert wurde als Erklärung, dass das ein genialer Plan gewesen ist. Götz Kubitschek schreibt dann eben noch am selben Tag, also noch am 5. Februar 2020 in seinem Blog auf secession.de so einen Artikel, den er überschreibt mit Höckes Schachzug, drei Anmerkungen. Und die letzte dieser drei Anmerkungen, die lautet: So konstruktiv destruktiv wie Höcke hat aus dieser Partei heraus noch keiner agiert. In Thüringen jemanden so auf einen Stuhl setzen, dass es in Berlin einem anderen Stuhl die Beine abschlägt. Das taktische Arsenal der AfD ist um eine feine Variante reicher.
Ich möchte erstmal ganz kurz festhalten, dass ich es sehr interessant finde, dass das hier in alter Rechtschreibung geschrieben
ist. Ja, das ist furchtbar nervig. Wenn man sich bei diesen Denkern der neuen Rechten auf den Internetseiten herumtreibt oder auch mal in deren gedruckte Werke schaut und so, das ist immer alles in alter Rechtschreibung gehalten. Die Rechtschreibreform war, korrigiere mich, ich glaube 1997 und die halten aber eisern am das mit scharfem S fest. Das ja, macht die Texte noch unlesbarer.
Nervig beim Zitieren, aber wir sind ja Gott sei Dank ein Podcast.
Richtig, ja. Muss ja keiner Korrektur lesen. Aber das ist tatsächlich auch wieder so ein Zeichen, dass man da so eine eigene Schrift hat, im Grunde genommen, eine eigene Art zu schreiben, die da betrieben wird in dieser Szene. Es gibt auch ein paar andere Köpfe neben Götz Kubitschek, auf die können wir gerne gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte aber jetzt erst nochmal auf dieses Zitat hier abheben. Das lässt sich natürlich nachher immer einfach sagen, dass das jetzt eine geniale Idee war, das Ganze so anzuleiern und dass also die AfD bzw. Björn Höcke der geniale Denker dahinter ist. Ganz besonders ist mir aber der Anfang von diesem Blog-Eintrag wichtig. Denn da sagt Götz Kubitschek, dass es sinnlos wäre, mit Thomas Kemmerich jetzt Gespräche über politische Inhalte anzusetzen, sondern dass er, und jetzt zitiere ich wieder, die Figur, die König Ramelow matt setzte, mehr nicht ist. Und das zeigt er dann auch eigentlich wieder, was das Ganze soll, nämlich jetzt sich im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, jetzt haben wir ganz geschickt destruktiv etwas geleistet, anstatt zu sagen, dass ja auch die AfD im Grunde genommen machtpolitisch jetzt gerade keine Option hat. Die kommen ja auch mit einem Thomas Kemmerich, kommen die ja auch nicht an eine Regierungsbeteiligung. Das ist ja auch schon klar zu diesem Zeitpunkt. Dass man sich dann im Nachhinein hinstellt und sagt, wir wollten sowieso nur Bodo Ramelow stürzen, ist natürlich eine ganz elegante Methode, sich sämtlicher Ansprüche auch aus der politischen Bewegung sozusagen nach Regierungsbeteiligung zu entledigen.
Zum einen klingt das natürlich einfach sehr praktisch, wenn man halt Teil dieser neuen Rechten und Teil dieses Netzwerks ist, was ja auch automatisch die Frage aufwirft, Robin Alexander hat das ja zumindest angedeutet in dem Buch Machtverfall, ob das Ganze hier nicht nur von der extrem rechten Intellektuellen aufgegriffen wurde, sondern ob die extrem rechte Intellektuelle das hier auch selber erdacht hat, um jetzt mal bei unserer Schuldfrage zu bleiben. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie Götz Kubitschek es jetzt auch rezipiert, dann wirkt das zunehmend wahrscheinlich, wenn ich mir das so anschaue. Eben genau deswegen, weil zum Beispiel Figuren wie Thomas Kemmerich in der ganzen Angelegenheit dann am Ende ja vor allem eins waren, nämlich vollkommen austauschbar.
Das schreibt er ja auch selbst. Also er schreibt ja auch, Zitat, alles lag irgendwie nahe, alles war für ihn aufgefächert wie ein Skatblatt vor einer Kinderhand, die fast sicher nach der ein wenig weiter nach vorn geschobenen Karte greift. Zitat Ende. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich auch ziemlich übel gegenüber Thomas Kemmerich ist, den man jetzt gerade auf den Thron gesetzt hat, so über den zu schreiben, zeigt es eben, dass Kemmerich als Person oder als Mensch oder auch als politische Figur dabei vollkommen egal ist. Und das ist der Teil, den ich dann noch am ehesten zu glauben geneigt bin. dass es bei der ganzen Nummer nie um Thomas Kemmerich selbst ging. Das glaube ich auch. Das hat zum einen damit zu tun, dass der ja sowieso politisch schwach war, noch bevor der ganze Vorgang angefangen hat. Wir hatten es bereits in den ersten beiden Folgen erwähnt, dass die Partei nur ganz knapp überhaupt in den Landtag einziehen konnte und damit ja auch eine total schwache Ausgangsposition hat, irgendeine Form von Regierungsbeteiligung da für sich herauszuschlagen. Und dann gleich den Ministerpräsidenten ist ja dann eigentlich aussichtslos.
Das ist ja auch an sich schon wieder ein Indiz dafür, dass er da so vollkommen austauschbar war, weil hätte man jemanden dorthin besetzen möchten, der tatsächlich was bewegen kann im eigenen Sinne, dann hätte man sich mit Sicherheit nicht für Thomas L. Kemmerich entschieden, eben aufgrund dieser politischen Schwäche, mit der er eigentlich aus dieser Wahl hervorgegangen ist. Was ich mich dann noch frage, ist, war das jetzt Thomas Kemmerich, der dachte, boah super, jetzt kann ich ja doch noch Ministerpräsident werden, obwohl ich eigentlich relativ schwach war und hat sich einfach nur verkalkuliert, oder hat Thomas Kemmerich da selber irgendeine Agency drin gehabt?
Das lässt sich, denke ich, am ehesten mit der Frage danach beantworten, inwiefern es eigentlich Menschen gab, die als Kabinettsmitglieder für eine Regierung Kemmerich bereitgestanden haben.
Diese Frage lässt sich im Nachhinein nicht ganz so leicht klären. Es gibt allerdings ein paar Indizien.
Götz Kubitschek schreibt ja auch darüber, dass Kemmerich ohne Minister dasteht. Und fragt, woher sollen denn Mehrheiten im Parlament kommen und woher sollen denn die Minister kommen? Und dass der Mann ja politisch erledigt ist und dass es alles nichts werden wird. Vor diesem Hintergrund finde ich dann eben die Überlegung, dass man hier gezielt jemanden eingesetzt hat, um durch das gestiftete Chaos gezielt die Bundespolitik zu beschädigen, eigentlich zu optimistisch, weil das war ja Zufall, dass das im Endeffekt hinterher funktioniert hat. Das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge, denn wir haben uns in der vergangenen Folge damit beschäftigt, wie AKK und wie Merkel reagieren und wie nervös der Bund reagiert, aber auch, dass eben die SPD so weit geht, die Vertrauensfrage innerhalb der Koalition zu stellen und zu sagen, können wir überhaupt noch zusammenarbeiten? Und das ist ja ein Niveau an Misstrauen und ein Niveau an Unsicherheit, von dem in meinen Augen jetzt nicht zwingend auszugehen war nach diesem Vorfall.
Ich glaube, dass diese ganzen Figuren, die hier in unserem Spiel mitgespielt haben, ganz unterschiedliche Rollen da drin bekommen haben. Ich bin mir dabei wohlgemerkt nicht so ganz sicher, ob die alle immer gewusst haben, welche Rolle die spielen. Nehmen wir zum Beispiel eine Figur wie Martin Sellner. Ist Martin Sellner, der österreichische Rechtsextremist und Remigrationsbefürworter, ist der anschlussfähig bei der Thüringer AfD? Das hat die Thüringer AfD kürzlich bewiesen, indem sie ihn in den Landtag eingeladen hat. Ist der Mann in irgendeiner Art und Weise relevant für Thüringer Politik? Nein, ist er nicht. Der ist dafür eigentlich relativ egal, weil auch das Thema, was er bespielt, und das ist eigentlich fast ausschließlich diese sogenannte Remigration, also die massenweise Deportation von Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder von Menschen aus anderen Ländern abstammen, wieder zurück ins Ausland oder überhaupt erst ins Ausland, ist für Thüringen an sich gar nicht so besonders relevant. Und wenn man dann solche Leute hat, die die Denker innerhalb der neuen Rechten sind, aber am Ende ein Thema, in Anführungsstrichen Politiker sind, die nur ein Thema bespielen, dann denke ich, muss man Figuren haben, die integrieren. Und ich glaube, dafür taugen dann Leute wie Götz Kubitschek?
Das sehe ich ein bisschen anders, weil Götz Kubitschek als integrierende Figur ja eigentlich gar nicht wirkt, weil der öffentlich außerhalb einer Szene von entweder Menschen in diesem rechtsextremen Feld mit intellektuellem Anstrich, nenne ich es jetzt mal, nicht wirklich in der Öffentlichkeit bekannt ist. Also klar ist der auch schon mal irgendwie in der FAZ oder in der Zeit oder sowas erwähnt worden, das kommt schon vor. Andererseits ist das ja aber keine wirklich öffentliche Figur. Ab und zu gibt es so diese Pilgerfahrten von deutschen Journalisten nach Schnellroda, wo die sich dann sozusagen den bösen Strippenzieher hinter den rechtsextremen Tendenzen in Deutschland anschauen und sich da so ein bisschen wohlig gruseln. Das ist immer so mein Eindruck. Aber die analytische Tiefe fehlt mir dann bei solchen Aktionen immer so ein bisschen. Nämlich zu sagen, dass der als politische Figur ja vollkommen hoffnungslos wäre. Der hat ja Charisma wie ein Bügelbrett, das wird ja nichts.
Aber wir haben ja eben über das Vorfeld gesprochen und ich glaube, dass auch da es dann nochmal unterschiedliche Rollen gibt. Integriert Kubitschek rechtsextreme Meinungen in breiten Massen der Bevölkerung? Nein, das tut er nicht. Dafür ist er auch nicht da. Aber Götz Kubitschek fasst zusammen aus
ganz vielen verschiedenen rechtsextremen Denkern, deren Plänen, deren Gesellschaftsvorstellungen und Ideen, eine Idee. Und diese eine Idee, die kann dann eine Person wie Höcke nehmen und der kann dann damit mehr oder weniger erfolgreich bei der breiten Masse in der Bevölkerung reüssieren.
Genau, das ist auch mein Eindruck, dass es eben dann Figuren gibt wie Björn Höcke, die dann viel größere integrative Kraft haben, einfach dadurch, dass er eben auch Berufspolitiker ist. Das ist eben dann auch nochmal der Unterschied zu Kubitschek. Kubitschek ist Verleger, Kubitschek ist im weitesten Sinne irgendwie politischer Aktivist, genau wie Sellner. Aber auch Martin Sellner ist ja nun mal in Österreich eine politische Figur, die selbst nicht zur Wahl steht. Das hat ja auch seine Gründe, dass das so ist.
Wahrscheinlich, dass man ihn sofort wegen Wiederbetätigung einsperren würde.
Vermutlich auch das. Österreich hat eine etwas andere Rechtslage als wir bei dem Thema. Man kann sagen, in Teilen sogar eine strengere, in Teilen eine laxere. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man genau so betreibt in diesem rechten Spektrum. Und ich glaube, dass Martin Sellner schlechte Karten hätte, wenn er morgen als Politiker tatsächlich unterwegs wäre. Deshalb ist er auch sehr bewusst in diesem Feld unterwegs, in dem er jetzt unterwegs ist. Wobei Sellner auch, das ist jetzt eine ziemlich neue Meldung, es mal wieder versucht und wieder mal einen eigenen Think Tank auch in Österreich anschieben will. Der soll dann seinen Sitz in Deutschland haben. Ich denke auch, das wird vor allen Dingen rechtliche Gründe haben. Und soll dann wohl seine Niederlassung, seine Büroräumlichkeiten in Wien haben. Das soll dann heißen Institut für Remigration. Klarer kann der Titel nicht gesetzt sein, aber klarer kann auch die Parallele zum Institut für Staatswissenschaft ja nicht gelegt sein. Da gibt es dann eben das IFS und das IFR sozusagen.
Ich finde das ganz spannend. Das ist jetzt eigentlich ein kleiner Exkurs, aber wenn wir über die Österreicher in der ganzen Angelegenheit reden, dann gehen an dieser Stelle mal Grüße raus an die Kollegen vom Inside Austria Podcast von der Standard und dem Spiegel, die mal darüber geredet haben, dass diese deutschnationale Geschichte dort ja auch noch einen anderen Stellenwert hat als jetzt hier in Deutschland, weil es dort österreichische Nationalisten und deutsche Nationalisten gibt. Also es gibt welche, die wollen eigentlich, dass diese beiden Länder wieder eins werden. Und es gibt Nationalisten, die sagen halt, wir sind Österreich und Österreich zuerst. Ob einem da jetzt das eine oder das andere sympathischer ist, ist egal. Das aber nur als Anmerkung, dass innerhalb dieses österreichischen politischen Spektrums der deutschnationale Martin Sellner auch noch mal weiter rechts steht, als er das in Deutschland wahrscheinlich tun würde.
Das ist sowieso ganz wichtig, dass man nicht unterschätzen darf, dass diese ganzen rechten Bewegungen, über die wir hier sprechen, kein monolithischer Block sind. Es gibt nicht die eine rechtsextreme Sammelbewegung. Ich möchte fast sagen, es gibt Gott sei Dank nicht die eine rechte Sammelbewegung, die alle abholt, denn auch die AfD, auch die Thüringer AfD ist nicht unumstritten in ihren Mitteln, Methoden und Zielen, auch innerhalb dieses rechten Diskurses. Sie ist aber auch nicht unumstritten, also andersrum ist dann auch zum Beispiel so ein Götz Kubitschek und ein Martin Sellner und wie sie alle heißen, die sind auch nicht unumstritten jeweils in diesen Bubbles. Das ist auch nochmal wichtig, das zu betonen. Gerade im Moment findet da auch so ein leichter Shift statt, der auch früher bei Antaios, also diesem Verlag von Götz Kubitschek, veröffentlichte. Benedikt Kaiser, der ist jetzt zum Beispiel unterwegs und hat mit einem neuen Buch auch nochmal einen ganz anderen Aufschlag gemacht für eine neue rechte Strategie. Da gibt es dann auch wieder neue Schlagworte und neue Ausrichtungen. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr in der Tiefe auswalzen, weil das jetzt mit unserer Kemmerich-Affäre dann irgendwann nichts mehr zu tun hat. Aber da bewegt sich gerade auch wieder was. Da teilt sich im Grunde genommen auch wieder was auf. Da wird dann auch mit ganz interessanten Mitteln gearbeitet. Jetzt zum Beispiel bei diesem Buch von Benedikt Kaiser ist es ganz schwierig, überhaupt an ein Exemplar zu kommen. Deshalb gibt es auch keine Rezensionen davon in etablierten bürgerlichen Medien oder sowas, sondern das Buch existiert und der Antaios Verlag resoniert sozusagen selber darüber. Aber ansonsten ist es halt nicht zu kriegen, wenn man nicht den entsprechenden Kontakt hat. Das ist dann auch immer ganz interessant, sowas. Kleinstauflagen und Lesereisen vor ausgewähltem Publikum und sowas, das ist schon alles ziemlich clandestin und am Ende darf man auch nicht unterschätzen, wie groß die ökonomischen Incentives sind, über die wir hier sprechen.
Du hast eben schon das richtige Wort benutzt, nämlich clandestin. Wenn wir jetzt mal zurück zu unserer Ausgangsfrage hier bei der Frage nach Absicht und bei der Frage nach Agenda-Setting kommen und wir stellen fest, aha, also teilweise agieren diese Leute sehr clandestin. Das kann man jetzt von der Kemmerich-Wahl nicht behaupten, dass die clandestin war. Innerhalb von 24 Stunden standen Fernsehübertragungswagen aller großen europäischen Medienhäuser in Erfurt vor dem Landtag. Das lief weniger clandestin ab. Wenn wir uns das anschauen, wer von denen hat das jetzt geplant, wer hat's gewollt und wer hat mit dem Ergebnis gerechnet? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns nochmal so als Leitfrage auf dem Schirm halten.
Man kann natürlich wie immer die Frage stellen, cui bono, also wem hat das Ganze genützt? Und da ist die Antwort in meinen Augen relativ eindeutig, genützt langfristig hat es der AfD auf Landesebene und auf Bundesebene.
Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Björn Höcke, der einzige von allen beteiligten Figuren im Grunde, der bis heute nicht den Posten gewechselt hat oder die Politik ganz aufgegeben.
Ganz genau. Wenn man jetzt schaut, was zum Beispiel Thomas Kemmerich heute macht, das finde ich nämlich auch nicht uninteressant. Der ist mittlerweile aus der FDP ausgetreten. Der bewegt sich heute mit dem Team Freiheit. Das ist eine Partei von Frauke Petri. Die war früher selber mal in der AfD. Die macht jetzt selber wieder mal ein neues Projekt auf. Das ist jetzt schon die dritte Partei, die sie gründet. Sie hatte also erst bei der AfD als, ich glaube, sie ist sogar Gründungsmitglied, zumindest sagt sie das immer. Dann im Anschluss hat sie nach der ersten Bundestagswahl, in der die AfD in den Bundestag eingezogen ist, selbst die Blaue Partei gegründet, in der Hoffnung damals die AfD zu spalten, um die extremen, neu gewählten Mitglieder des Bundestages auszuschließen. Das hat nicht funktioniert.
Wie es bei der AfD, da haben wir auch schon in der ersten Folge drüber geredet, übrigens nie funktioniert hat, das finde ich auch wichtig.
Ja, das ist richtig. Also es gibt immer wieder diese Bestrebungen zur Spaltung. Und dann haben wir drittens und letztens eben dieses Team Freiheit, was jetzt noch neu dazu kommt. Und Team Freiheit mit Thomas Kemmerich zusammen eben soll so eine Art, was ist das, Rechtslibertarismus oder so am Ende werden. Ich bin da noch so ein bisschen unentschieden, in welche Richtung das am Ende wirklich gehen wird, weil es ist ja auch immer so ein Unterschied zwischen dem, was Parteien sich bei ihrer Gründung vorstellen, was sie ideologisch abbilden und dem, was dann eben passiert, wenn dann eben auch ausreichend Mitglieder mit dabei sind und sich die Strukturen aufbauen und Parteitage laufen und so weiter.
Sieht man an Parteien wie dem BSW zum Beispiel ja ganz genauso und am Ende auch bei der AfD.
Ganz genau, womit wir wieder beim Anfang dieses Themas sind. Das heißt, die AfD hat profitiert. Warum? Björn Höcke sitzt noch da, wo er vorher saß und auf Bundesebene ist die CDU empfindlich geschwächt worden. AKK war in der Bevölkerung zwar nicht so wahnsinnig beliebt, aber hätte sicherlich einen Merkel-Kurs fortgesetzt. Und dieser Merkel-Kurs, da war für die AfD auch irgendwo ein Dorn im Auge und es lässt sich, glaube ich, einfacher mit einer geschwächten CDU umgehen. Dann im Anschluss war ja dann Armin Laschet erst Parteichef, jetzt ist es Friedrich Merz. Und lässt sich mit so einer Unruhe in der größten deutschen Volkspartei natürlich viel mehr Gewinn machen, als wenn es jetzt einfach so schlüssig weitergegangen wäre. Das zum einen. Man kann aber andererseits auch die Frage stellen, ist das so intendiert gewesen? Oder ist es nicht viel eher so, dass dieses Ergebnis am Ende, dass die AfD davon profitiert hat, natürlich gut für die AfD ist, aber nicht zwingend das sein muss, was die AfD sich vorher bei dem Ganzen gedacht hat? Vielleicht ist in der AfD auch nach wie vor der Eindruck, dass man ihnen den Ministerpräsidenten weggenommen hat, weil Thomas Kemmerich sieht das ja bis heute so, oder?
Auf jeden Fall. Also er hat ja, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, das auch nochmal gesagt, dass da der sogenannte Befehl aus Südafrika kam und er dann eben nicht mehr Ministerpräsident von Thüringen war, sein durfte, was auch immer. Man kann jetzt natürlich kritisieren, dass Angela Merkel sich da eingemischt hat, aber auch nach seinem Rücktritt blieb es ja eine demokratische Entscheidung, wer es dann geworden ist. Es ist ja nicht so, als hätte Angela Merkel in Südafrika gesessen und gesagt, Ramelow muss jetzt aber wieder Ministerpräsident werden und dann war er es. So hat es ja nicht funktioniert. Da ist meiner Ansicht nach dann die Einsicht bei vor allem der Person Thomas Kemmerich auch ein bisschen schwierig, glaube ich.
Wenn ich mal kurz reingrätschen darf, worüber wir gerne noch mal sprechen dürfen, ist auch das Verhalten der handelnden Personen dann später in der Corona-Krise. Weil Thomas Kemmerich trennt sich da im Grunde genommen schon so richtig deutlich von seiner Partei ab. Was jetzt aber natürlich auch wieder so eine Besonderheit ist, ist ja, dass die Corona-Krise als Katalysator für solche Dinge am Ende funktioniert hat. Das geht damit los, dass Figuren, die vorher in der Bundespolitik keiner kannte, plötzlich bekannt werden. Es geht weiter damit, dass dann auch Personen unter Beobachtung stehen, die es vorher nicht getan haben. Ich habe keine Ahnung, wie Thomas Kemmerich vor 2020 zu Themen wie Impfpflicht oder sowas gestanden hat. Ich vermute mal, dass er da als Liberaler eher dagegen war. Aber er gehörte dann auch zu den Ersten, die bei solchen Anti-Corona-Maßnahmen, Protestmärschen teilgenommen haben. Das heißt, da fängt bei ihm auch eine ganz andere politische Entwicklung dann an, im Anschluss an diese Wahl, die dann dazu führt, dass er sich isoliert zumindest. Ich will nicht sagen radikalisiert, das wäre, glaube ich, auch nicht fair, aber dass er sich isoliert und dann den Eindruck hat, dass seine Partei gegen ihn ist, Es gibt da mit Rückgriff auf die Europawahl 2024 auch nochmal diese Szene, dass sich Bundes- und Landesverband dann endgültig voneinander abkoppeln. Der Landesverband der FDP Thüringen den Europawahlkampf der Bundes-FDP nicht mehr mitträgt, umgekehrt dann im Anschluss die Bundes-FDP die Thüringer FDP im Landtagswahlkampf in Thüringen nicht mehr unterstützt. Und naja gut, jetzt nach dem letzten Bundestagswahlkampf hat sich das Thema FDP im Bund ja auch so ein bisschen erledigt und in Thüringen ja auch. Also die FDP ist eigentlich der große Verlierer in der ganzen Geschichte. Das möchte ich auch mal nicht außen vor lassen.
Spannende Frage für mich dabei ist eine, die ansonsten immer gerne von rechts als Vorwurf aufgemacht wird, nämlich die Frage, ob die extrem heftige Reaktion in der Öffentlichkeit auf die Wahl von Thomas Kemmerich und seine Annahme dieser Wahl Thomas Kemmerich dann auch selber weiter radikalisiert hat oder ob der vorher schon im allerbesten Falle politisch haltlos war und sich dann halt für den Weg entschieden hat.
Wir haben ja bei unserer Lektüre vorhin von der Sezession im Netz gesehen, dass die extrem Rechte Thomas Kemmerich auch für ziemlich blöd hält. Das kann man, glaube ich, so sagen. Da war ja dieses Zitat vorhin im Skatspiel, dass einem Kind vor die Hand gehalten wird und es nimmt halt die Karte, die weiter vorne steckt. Also das ist ja schon eine ziemliche Verächtlichmachung von Thomas Kemmerich. Deshalb würde ich diesen rechten Vorwurf vielleicht ein bisschen zurückstellen. Trotzdem aber natürlich dabei nicht vergessen, Politik wird von Menschen gemacht. Das ist ein dummer alter Spruch, aber er stimmt eben einfach. Thomas Kemmerich ist ein Mensch, der als Unternehmer in die Politik gekommen ist und sicherlich auch immer irgendwie den Anspruch hatte, Politik mitzugestalten. Ist der mit dem Anspruch in die vor allen Dingen Kommunalpolitik ja gegangen, dass er später mal Ministerpräsident wird? Das glaube ich nicht. Hat er sich das überhaupt vorstellen können? Das glaube ich nicht. Und in dem Moment, als das dann geworden ist, behaupte ich, hat er einfach das ergriffen, was gerade vor ihm hing, bevor er hinterher bereut, es nicht getan zu haben. Natürlich ist das politisch nicht besonders verantwortungsvoll in so einer Situation. Andererseits, wer sich, auch das ist ein dummer alter Spruch, wer sich zur Wahl stellt zum Ministerpräsidenten im Landtag, der darf sich nicht beschweren, wenn er anschließend gewählt wird. Und im Übrigen dürfen sich alle anderen dann auch nicht beschweren, wenn er gewählt wird, weil sie es ja getan haben. Also das gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu, oder?
Natürlich, die einzige Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob er im Zuge dessen seine eigene Position im politischen Spektrum nochmal verändert hat, ob er überhaupt so eine gefestigte Position je hatte. Vielleicht habe ich sogar am ehesten daran Zweifel.
Wenn man die Thüringer FDP so ein bisschen kennt, dann ist die schon immer ein bisschen anders als die Bundes-FDP drauf gewesen in vielen Fragen. Das war auch im Europawahlkampf ersichtlich. Ich habe damals 2019 diesen Europawahlkampf selber mit begleitet, also nicht bei der FDP Thüringen, aber ich habe mal als Moderator auf einem Podium gesessen mit Vertretern aus allen großen Parteien in Thüringen, die eben bei der Europawahl zur Wahl standen. Und da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass da vieles zwischen Bundes-FDP und Landesverband schon anders lief, auch in diesem Europawahlkampf, weil da natürlich nicht die Kandidaten selbst in der Regel auf solchen Podien sitzen, sondern irgendwelche anderen Parteivertreter. Und das führt dann dazu, dass da Aussagen kommen, Entwicklungen kommen, bei denen man dann manchmal ein bisschen überrascht ist. Und deshalb hat mich das jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, dass es da so Divergenzen gegeben hat. Ich glaube aber, dass man da auch bei Thomas Kemmerich wieder diesen Fall aufmacht, kann und sagen kann, dass der eine andere Ansicht hat als seine Bundespartei, ist nicht ungewöhnlich. Ich will das ganze Thema nicht zu groß aufblasen, aber ich glaube, dass auch so ein bisschen diese Suche nach Halt und Orientierung der FDP selbst, also der ganzen FDP als Partei Ganzes, sich in dieser Kemmerich-Krise so ein bisschen zeigt, weil die Frage, wofür stehen wir eigentlich, in dem Moment in der FDP ja auch eine sehr virulente war.
Die Causa Kemmerich dann für die FDP ja zumindest mittelfristig beantworten musste, weil sie hat Menschen dazu gezwungen, Farbe zu bekennen oder halt entsprechend die eigenen Konsequenzen zu ziehen, wie es dann bei der CDU passiert ist, finde ich jetzt, um nochmal ganz zurück zur Ausgangsfrage zu kommen, was dann eigentlich passiert ist, den am Ende bundespolitisch relevantesten und spannendsten Punkt, dass wahrscheinlich Friedrich Merz heute nicht Bundeskanzler wäre, wenn es die Wahl von Thomas Kemmerich nicht gegeben hätte.
Ja, das ist eigentlich der ganz, ganz große Punkt bei unserem ganzen Podcast, finde ich. Das ist eigentlich die zentrale Aussage, um die es hier geht. Ohne diese Kemmerich-Affäre sähe die Bundesrepublik Deutschland heute anders aus. Da wäre der Bundestag anders zusammengesetzt, da wären die handelnden Personen bei der CDU und auch bei der FDP wahrscheinlich andere. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, wäre die FDP zum Beispiel in eine Ampelregierung gegangen mit einem Ministerpräsidenten, der geblieben wäre, Thomas Kemmerich zum Beispiel. Einfach mal in den Raum geworfen, sowas. Also natürlich, Politik ist kein Spiel der Konjunktive, aber diese Weichenstellungen, die da passiert sind im Februar 2020 und das eben nochmal katalysiert und verstärkt durch diese Corona-Krise, das sind grundlegende Fahrtabhängigkeiten, die da aufgemacht werden. Da werden Karrieren und da werden Entscheidungen aufgegleist, die anschließend so viel an dieser Republik verändern, auch an der politischen Kultur in dieser Republik verändern.
Hat natürlich auch was damit zu tun, dass dann eben direkt danach Corona kam. Nichtsdestotrotz ist das ja auch der zentrale Punkt, warum wir diesen Podcast hier machen. Wir denken mal zurück an die ersten 10 Minuten im Generalprobe-Podcast. Da haben wir über Thüringen geredet und haben gesagt, wie groß ist Thüringen? Das ist ein Bundesland mit 2 Millionen Einwohnern, keine Außengrenzen, 3 große Städte. Die Relevanz, die dieses Bundesland damals bekommen hat, und die Auswirkungen, die diese Relevanz bis heute hat, die steht ja eigentlich in keinem Verhältnis zur Größe dieses Bundeslands. Deswegen machen wir diesen Podcast und ich würde sagen, das ist auch ein Appell, sich mit diesen kleinen, augenscheinlich unbedeutenden Bundesländern auseinanderzusetzen. Nicht, um ihnen eine Bedeutung zu geben, die sie in der eigenen Gedankenwelt vielleicht gar nicht haben, sondern damit man einfach nichts übersieht, weil ich das Gefühl habe, dass Figuren, die damals in dieser Kemmerich-Affäre von Relevanz waren und es teilweise bis heute sind, da auch so ein bisschen ihre Spielwiese gefunden hatten, auf die niemand so richtig achtet. Und das, glaube ich, ist für eine Demokratie nicht gut. Völlig egal, wie man jetzt zu den Individuen oder ihren politischen Zielen steht.
Für mich ist es auch eine Frage von politischer Kultur, weil es sind ja am Ende nicht nur die Institutionen gewesen, die da Probleme hatten, die sie nicht mehr gelöst gekriegt haben, aufgrund von, das haben wir ja bereits auseinandergedröselt, aufgrund von Leerstellen in der Landesverfassung, aufgrund von Leerstellen in der Geschäftsordnung des Landtages zum Beispiel oder aufgrund von strukturellen Unzulänglichkeiten, sondern einfach auch aufgrund dieser Kultur, dass es dann eben so war, als es dann spitz auf Knopf stand, dass im Bund offensichtlich niemand Ahnung hatte, wie die Strukturen funktionieren in Thüringen, dass gleichzeitig, was sagt das denn über die politische Kultur eines Landes aus, wenn 2 wichtige Parteivertreter der amtierenden Regierungspartei sie auf einem Rastplatz an der A9 treffen, da irgendwie im Auto oder im Hotelzimmer, wir wissen es ja nicht, da in den Austausch treten, dann anschließend gemeinsam nach Erfurt fahren und beide haben eine andere Ansicht davon, was sie gerade in dem Gespräch besprochen haben.
Ich würde behaupten, das würde einer CDU-Chefin auf dem Weg nach NRW nicht passieren.
Ich hoffe es. Das ist ja die große Frage. Aber damit sprichst du einen großen Knackpunkt gelassen an, weil ist das denn noch so? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, hat sich die politische Kultur in Deutschland vielleicht einfach so weit verschoben, so weit verändert, dass wir von diesen Dingen, die früher mal selbstverständlich waren, heute einfach nicht mehr ausgehen können? Ist es vielleicht so, dass wenn Friedrich Merz und Hendrik Wüst, was hoffentlich nicht passieren wird, sich irgendwie auf einem Parkplatz auf der A2 treffen, dass da... dass anschließend beide auch die gleiche Vorstellung davon haben, was sie besprochen haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die beiden sich da getroffen haben. Aber was ist der Impact auf die politische Kultur in Deutschland gewesen?
Ich glaube nicht, dass es der Impact war. Wenn, war es ein Auswuchs von einer politischen Kulturänderung, weil ich glaube, dass die großen politischen Kulturänderungen davor passiert sind und während Corona passiert sind und nicht während der Thüringen-Krise 2020. Aber natürlich hast du recht, dass das halt der erste Punkt war, wo sich solche Veränderungen vielleicht gezeigt haben und sich da das Land natürlich so ein bisschen verändert hat. Das sieht man ja auch international, wenn man jetzt in die USA schaut mit Donald Trump. Das sind auch alles Politiker, die unter Umständen es entweder wirklich gar nicht besser wissen, also die wirklich ahnungslos irgendwo hinfahren und dann mal gucken, was passiert. Oh, bin ich jetzt hier eigentlich in Grönland oder Mexiko? Mal schauen.
So, da war es kalt in Grönland. Als J.D. Vance da der amerikanische Vizepräsident da aus dem Flugzeug gestiegen ist bei seinem Besuch in Grönland, der ja von den Grönländern gar nicht so gewünscht gewesen war und sich dann beklagt hat darüber, dass es ja so kalt wäre und er damit gar nicht gerechnet habe. Da hast du schon recht, das ist.
Er wollte ja auch eigentlich nach Florida zum Golf.
Also das wäre natürlich ja, dass die Erklärung, dass man auf persönliche Inkompetenz abstellt, dass sozusagen die politische Kultur sich so verändert hat, dass Menschen mit weniger Fachkompetenz oder mit weniger Fähigkeiten da ihr Unwesen treiben sozusagen in der Politik. Das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist vielleicht, und das sieht man dann eben auch an Merkels Aussage in Südafrika, die ja dann später auch nochmal Teil eines Gerichtsverfahrens war, bei dem das Bundesverfassungsgericht hinterher festgestellt hat, dass sie als Bundeskanzlerin sich so nicht hätte äußern dürfen. Was für mich dann eben zeigt, dass der Posten der CDU-Parteichefin in dem Moment zu schwach besetzt war. Und das wiederum basierend auf einer politischen Kultur, die sich mit dieser Nachfolgefrage von Angela Merkel so lange so schwer getan hat, dass diese Leerstelle anschließend viele Schäden hinterlassen hat.
Dann kann man vielleicht zusammenfassen, es ist eine Mischung Inkompetenz, es ist eine Mischung aus planvoller Absicht und eine Mischung aus absichtlicher Inkompetenz.
Aber auch, denke ich mal, eine Menge unabsichtlicher Inkompetenz, das auf jeden Fall.
Diese Mischung führt ja leider dazu, dass man die Frage, ob das nun Absicht war oder nicht, so eindeutig nicht beantworten kann. Das Einzige, was wir hier machen können, ist einen Hinweis zu geben, damit Menschen diese Frage für sich beantworten können. Ich habe sie für mich beantwortet, aber bin mir nicht sicher, ob das der Weisheit allerletzter Schluss ist.
Wir können den Akteuren allen auch nur vor die Stirn schauen.
Das machen wir beim nächsten Mal auch wieder, beim nächsten Generalprobe-Podcast. Den gibt es wieder in 2 Wochen hier bei Radio OKJ, also auf diesem Kanal.
Und überall da, wo es Podcasts gibt.
Macht's gut. Ciao.
Auf Wiederhören.